Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der dritten Folge behandeln wir zusammen mit dem Rechtsanwalt Jürgen Göbel die Grundlagen des Urheberrechts und schauen uns dabei zum Beispiel die Unterschiede zwischen Urheberpersönlichkeits- und Verwertungsrechten an. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, Professor Göbel. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Einen schönen guten Tag.
Heute wollen wir unsere Reihe zu den rechtlichen Themen im Forschungsdatenmanagement fortsetzen und im Gegensatz zum letzten Mal geht es nun nicht mehr um Datenschutz, sondern um den Bereich des Urheberrechts. Dazu fangen wir auch dieses Mal zunächst wieder mit den Grundlagen an und daher wäre meine erste Frage an unseren Gast: Wann liegt denn überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk vor? Wenn man sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kennt man ja vielleicht diesen Begriff der sogenannten Schöpfungshöhe. Und nun fragen sich bestimmt einige, was kann denn überhaupt eine Schöpfungshöhe haben?
Ja, das Urheberrecht ist auch eine sehr wichtige Materie im Umgang mit Informationen, Informationsdiensten, Informationsprodukten. Ähnlich wie beim Datenschutzrecht, nur geht es halt hier nicht um personenbezogene Daten, sondern es geht um, sagen wir mal, geistige, intellektuelle Ergebnisse, die möglicherweise einen rechtlichen Schutz genießen. Das Urheberrechtsgesetz spricht von einem sogenannten Werk, wobei dieses Werk jetzt nichts zu tun hat mit einem Wasserwerk oder einem Werk im Sinne des Werkvertragsrechts, im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern das Werk für das Urheberrecht ist eigenständig definiert im § 2 des Urheberrechtsgesetzes. Dabei geht der Gesetzgeber einen doppelten Weg. Im § 2 Absatz 1 nennt er ganz konkrete Beispiele. Ich will gleich mal ein paar nennen. Die werden Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Und im § 2 Absatz 2 bringt er dann so eine Art allgemeine Legaldefinition, die aber im Prinzip die Beispiele im Absatz 1 umfassen. Er hat das deswegen gemacht, weil sich die Welt weiterentwickelt, weil sich die Technik weiterentwickelt und Beispiele, die im § 2 Absatz 1 drinstehen, vielleicht irgendwann nicht mehr aktuell sind oder neue Dinge hinzugekommen sind. Fangen wir mal mit den Beispielen an im § 2 Absatz 1. Das sagt das Urheberrechtsgesetz zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere, und dann werden 7 Beispiele aufgeführt, die will ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber ansatzweise als erstes die Sprachwerke, hätten wir wahrscheinlich auch aus unserer Alltagserfahrung gewusst, wie Sprachwerke, Reden und Computerprogramme, zweitens Werke der Musik. Dann sind urheberrechtlich geschützt die pantomimischen Werke, wenn also jemand vorne auf der Bühne steht und etwas ohne Worte aufführt. Die Werke der bildenden Künste, also irgendwelche Bilder, Ölgemälde, Skulpturen und so weiter. Lichtbildwerke, also Fotos oder auch Fotos oder fotoähnliche Gebilde. Dann Filmwerke. Also Spielfilme, es können aber auch Filme über irgendwelche sachlichen Dinge sein oder Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden. Der Gesetzgeber hatte natürlich ursprünglich an den alten Zelluloid-Film gedacht, aber natürlich gibt es inzwischen moderne Aufzeichnungsmethoden für Filmwerke. Auch die sind urheberrechtlich geschützt. Und dann nennt der Gesetzgeber in § 2 Absatz 1 Ziffer 7 noch eine ganze Fülle von dem, was ich immer so den urheberrechtlichen Kleinkram nenne. Im Gesetz heißt das Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie zum Beispiel Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen. Alles das sind Dinge, die ein urheberrechtlich geschütztes Werk darstellen. Und wenn das so ist, dann greift eben hinterher das Instrumentarium des Urheberrechts ein. Neben diesen 7 Beispielen, die wir uns später noch mal ein bisschen genauer angucken wollen, gibt es, wie gesagt, im § 2 Absatz 2 noch so eine allgemeine Definition des urheberrechtlich geschützten Werkes. Dort heißt es, Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Persönliche geistige Schöpfungen, das ist also eine Definition, die aus drei Elementen zusammengesetzt wird. Es muss sich um eine persönliche Schöpfung heißen. Das heißt, Menschen aus Fleisch und Blut müssen irgendwas getan haben, müssen irgendwas geschaffen haben. Kein Computer, kein Zufall, kein Tier, also wirklich ein Mensch oder auch mehrere Menschen aus Fleisch und Blut. Die müssen eine Schöpfung vollbracht haben, wobei man beim Begriff der Schöpfung durchaus an die Bibel denken kann. Also es muss etwas entstanden sein, was vorher nicht da war. Und es muss sich um eine geistige Schöpfung handeln. Das heißt, die Menschen, die etwas Neues geschaffen haben, müssen mit Kreativität und oder Fantasie gehandelt haben. Sie müssen für dieses Handeln einen Spielraum vorgefunden haben, den sie eben durch ihre geistige Tätigkeit ausgefüllt haben. Und das ist das, wonach Sie vorhin gefragt haben, die Schöpfungshöhe, dass da eben etwas durch geistige Leistung entstanden ist, was über das Alltägliche oder Triviale hinausgeht. Wenn das der Fall ist, dann haben wir es, wie gesagt, mit einem urheberrechtlich geschützten Werk zu tun. Und dann greift der Schutz für den Urheber ein, so wie es im Paragraph 1 des Urheberrechtsgesetzes geregelt ist.
Das waren ja jetzt schon ein paar ganz anschauliche Beispiele, die uns, glaube ich, auch aus unserem Alltag bekannt vorkommen. Aber um das Ganze jetzt mal ein wenig auf unseren Bereich zu beziehen, was wären denn typische Beispiele für urheberrechtlich geschützte Werke im Bereich der Forschung?
Ja, gut, da mag man zunächst vielleicht an etwas umfangreichere Dinge denken, wie ganze Bücher oder einen Forschungsbericht, einen Bericht zu einer Studie. Das sind natürlich dann urheberrechtlich geschützte Werke, egal ob die jetzt in gedruckter Form oder in maschinenlesbarer Form vorliegen. Urheberrechtlich geschützt können aber auch sein Datensammlungen. Das können einerseits sogenannte Datenbankwerke sein, auf der anderen Seite sogenannte Datensammlungen. Dann kann Ergebnis wissenschaftlicher, forschender Tätigkeit auch ein Computerprogramm sein. Der Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 nennt ja ausdrücklich die Computerprogramme, die urheberrechtlich geschützt sind. Ulkigerweise sind die bei den Sprachwerken eingeordnet, weil als diese Regelung geschaffen wurde, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, da hat der Gesetzgeber eben an Programmiersprachen gedacht und hat deswegen Programme als Sprachwerke ins Gesetz hineingeordnet. Dann sind aber auch solche kleineren Dinge urheberrechtlich geschützt, eine Tabelle, eine Grafik, egal ob die jetzt in ein größeres Umfeld eingebettet ist oder separat steht. Wenn Sie an sozialwissenschaftliche Forschung denken, arbeiten Sie auch viel mit Fragebögen. Ein Fragebogen kann oder ist meistens ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das sehen Sie schon daran, wenn Sie selber einen solchen Fragebogen erstellen sollen, stecken Sie vermutlich viel Gehirnschmalz hinein und es dauert Stunden, Tage, bis Sie einen solchen Fragebogen zu Ihrer Zufriedenheit gestaltet und strukturiert haben. Dann vielleicht mehr so aus dem dokumentarischen Bereich. Ein Thesaurus kann ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, ein Index oder auch eine Bibliografie. Wenn Sie sich einen Forscher angucken, der 150 verschiedene Bücher geschrieben hat oder andere Publikationen, und Sie jetzt über diese Publikation eine Bibliografie erstellen sollen, dann werden Sie die in einer ganz bestimmten Art und Weise anordnen und strukturieren. Und diese Bibliografie wäre dann sicherlich auch eine persönliche geistige Schöpfung und damit urheberrechtlich geschützt. Also alles, was Sie im Rahmen Ihrer Forschungstätigkeit kreieren und was nicht nur trivial oder alltäglich ist, ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk, übrigens streng zu unterscheiden von den Inhalten dieser Werke. Die Ideen, die Inhalte einer Publikation beispielsweise oder auch die einzelnen Informationen oder Rechenoperationen oder Fakten oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind niemals urheberrechtlich geschützt. Die sollen frei verwertbar sein. weil sonst hätten sie ja die Möglichkeit, diese Dinge zu monopolisieren und andere Leute, andere Menschen von der Nutzung dieser Inhalte auszuschließen. Also geschützt ist immer nur das urheberrechtlich geschützte Werk in seiner äußeren Formgebung, niemals die Inhalte, die da drin stecken.
Und diese Form, die muss ja konkret wahrnehmbar sein, wenn ich das Urheberrecht richtig verstanden habe. Also um es mal mit einem Beispiel zu sagen, ich habe jetzt eine Idee für einen Song und ich summe diese Melodie jemandem vor und der macht daraus ein Lied, dann könnte ich mich jetzt noch nicht beschweren, sondern erst eigentlich, wenn ich diese Melodie irgendwo aufgenommen habe und sie damit eine konkrete wahrnehmbare Form hat. Ist mein Verständnis da richtig?
Naja, nicht ganz. Sie können beispielsweise auch durch das Summen oder durch das Improvisieren bei einem Musikstück eine Ad-hoc-Darbietung machen. Denken Sie an eine Free-Jazz-Gruppe, die auf der Bühne sitzt und auf ihren Instrumenten rumtrommelt und zupft, ohne dass irgendwelche Noten benutzt werden. Was da entsteht, diese konkrete Darbietung, die mit den Ohren wahrnehmbar ist, das ist auch ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das muss sich also nicht unbedingt in Form von Noten oder einem Manuskript niedergeschlagen haben.
Ah, okay. Dann hat es also schon eine wahrnehmbare Form, sobald ich es darbiete. Und wenn ich das jetzt tue oder ich habe es vielleicht auch aufgenommen, welche Rechte ergeben sich denn dann eigentlich für mich an meinem Werk, also an meinem Song? Was habe ich da für Rechte dran?
Ja, das Urheberrechtsgesetz oder generell das Urheberrecht knüpft an das Vorhandensein eines geschützten Werkes einen ganzen Strauß an Rechten. Derjenige oder diejenigen, es können ja auch mehrere Personen sein, die ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen haben, haben verschiedene Rechte an diesem Werk. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen zwei Komplexen. Das eine sind die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte und das andere sind die Urheberverwertungsrechte. Fangen wir vielleicht mal mit den Persönlichkeitsrechten an. Da spiegelt sich auch wieder der Begriff der Person. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist eine persönliche geistige Schöpfung. Das heißt, eine Person aus Fleisch und Blut hat etwas geschaffen. Und das, was diese Person geschaffen hat, ist eng verquickt mit ihrer Persönlichkeit. Denken Sie an das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus dem Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Also mit anderen Worten, das Urheberpersönlichkeitsrecht, das klebt gewissermaßen an der Person desjenigen, der ein urheberrechtlich geschütztes Werk kreiert hat und gibt ihm nun drei Möglichkeiten, mit seinem Werk umzugehen. Geregelt ist das in den Paragraphen 12 bis 14 des Urheberrechtsgesetzes. Da finden wir drei Urheberpersönlichkeitsrechte. Das eine oder das erste ist das Veröffentlichungsrecht. Wenn Sie ein Werk geschaffen haben, zu Papier gebracht haben, komponiert haben, eine Datenbank oder ein Datenbankwerk erstellt haben, dann entscheiden Sie als Schöpfer dieses Werkes darüber, ob dieses Werk veröffentlicht wird oder nicht. Es gibt ja auch immer mal so wieder so Fälle, wo man ein wissenschaftliches Werk schreibt, ein Manuskript schreibt und nicht so ganz damit zufrieden ist und sagt, jetzt lege ich das mal für ein Jahr in die Schublade, lasse das ein bisschen schmoren, dann arbeite ich es nach einem Jahr wieder durch und dann könnte ich mir überlegen, das vielleicht zu veröffentlichen. Das ist dieses Veröffentlichungsrecht, was der Schöpfer eines Werkes hat. Er entscheidet, ob es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird oder nicht, oder er entscheidet, ob er es für sich behalten will oder nicht. Ich meine, wenn Sie einen Liebesbrief schreiben, wollen Sie den wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Wenn Sie eine Dissertation schreiben, müssen Sie die veröffentlichen.
Man will ja auch nicht jeden Song veröffentlichen, den man schreibt.
Ja, genau. Ja, das Zweite, was aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht hergeleitet ist, ist das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft. Wenn Sie ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen haben, haben Sie eben auch das Recht, in der Öffentlichkeit als Schöpfer dieses Werks genannt zu werden. Und wenn jetzt ein anderer kommt und sich so hinstellt, als habe er das Manuskript geschrieben oder ein Lied komponiert oder eine Datensammlung erstellt und die mit seinem Namen versieht, dann können Sie dagegen vorgehen, weil in Wirklichkeit waren Sie das ja und können auch verlangen, dass Ihr wahrer Name neben oder als Schöpfer Ihres Werkes genannt wird. Das können Sie im schlimmsten Fall sogar gerichtlich durchsetzen. Ja, und als drittes, Sie können gegen Entstellung Ihres Werkes vorgehen. Das ist die dritte Komponente des Urheberpersönlichkeitsrechts. Wenn jemand Ihr Werk, Ihr Manuskript, nehmen wir mal an, nimmt und das dann umarbeitet, ohne dass Sie ihm dazu Ihre Einwilligung erteilt haben, oder nehmen Sie ein Bild, was jemand gemalt hat, und ein anderer nimmt dieses Bild und malt der Mona Lisa jetzt eine spitze Nase und Eselsohren, dann wäre das sozusagen eine Verfälschung eines fremden, urheberrechtlich geschützten Werkes, eine Entstellung. Und auch dagegen können Sie vorgehen, denn Sie haben ja das Recht, dass Ihr Werk so in der Form nach außen hin der Öffentlichkeit präsentiert wird, wie Sie es geschaffen haben und nicht in irgendeiner abgewandelten Form. Natürlich gibt es solche Werke, gibt es solche umgearbeiteten Werke. Das setzt aber immer voraus, dass derjenige, der eine solche Veränderung eines fremden Werkes vornimmt, mit der Einwilligung des Rechteinhabers gearbeitet hat. Diese drei Urheberpersönlichkeitsrechte, das Veröffentlichungsrecht, das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und das Recht, gegen Entstellungen des Werkes vorgehen zu können, das ist fest mit Ihrer Person, mit Ihrer Persönlichkeit verknüpft und das können Sie auch nicht auf andere übertragen. Sie können sich allenfalls dazu verpflichten, qua Vertrag, denken Sie ans Arbeitsverhältnis, von Ihrem Urheberpersönlichkeitsrecht keinen Gebrauch zu machen, aber übertragen können Sie diese Rechtsposition nicht.
Und dieser Punkt, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht oder die Rechte nicht übertragbar sind, ist das eigentlich was speziell im deutschen Recht so vorkommt oder ist das überall auf der Welt so?
Es gibt fast überall auf der Welt Urheberrechte oder Urheberrechtsgesetze. Das hängt einfach damit zusammen, dass es auch internationale Abkommen gibt über die Anerkennung des Urheberrechts und fast alle Staaten dieser Erde haben daraufhin Urheberrechtsgesetze erlassen. Das ist eine sehr, sehr lange Entwicklung, die sich schon über 100 Jahre entwickelt hat. Es gibt natürlich von Land zu Land da gewisse Unterschiede. Wo es relativ einheitlich gehandhabt wird, das Urheberrecht, sowohl was jetzt die einzelnen Gesetze angeht, als auch was die Rechtsposition aus dem Urheberrecht angeht, ist die Europäische Union oder ist generell Europa. Das europäische Urheberrecht, wenn man mal von Großbritannien absieht, ist sehr, sehr ähnlich. Und fast in allen Ländern oder in allen Landesgesetzen gibt es eben auch eine solche Unterscheidung zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht und den anderen Rechten, den Verwertungsrechten, über die wir gleich noch sprechen wollen. Das US-amerikanische Recht und das Recht des Vereinigten Königreichs sind da ein bisschen anders. Aber wie gesagt, innerhalb der Europäischen Union haben wir da eine sehr, sehr große Ähnlichkeit, nicht zuletzt auch getrieben durch die Rechtsprechung und vor allen Dingen die Gesetzgebung der Europäischen Union seit ungefähr 30, 35 Jahren, die eben sich gerade zum Ziel gesetzt hat, das europäische Urheberrecht zu vereinheitlichen, um auf diese Art und Weise einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen zu schaffen, der eben auch Wettbewerbsverzerrungen verhindern soll. Also innerhalb Europas ziemlich ähnlich, in anderen außereuropäischen Ländern mag es Unterschiede geben.
Und um jetzt mal von den Urheberpersönlichkeitsrechten zu den Verwertungsrechten zu kommen, die haben Sie ja eben auch erwähnt. Wie sieht es denn da mit meinem Song aus? Welche Rechte habe ich denn da zum Beispiel hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung meines Werks, meines Lieds?
Ja, Sie haben richtig gesagt, wirtschaftliche Verwertung meines Werkes. Das Urheberpersönlichkeitsrecht schützt ja gewissermaßen ideelle Rechtspositionen. Da kann ich ja wirtschaftlich nichts damit anfangen. Die Verwertungsrechte sind demgegenüber da, um ein Werk wirtschaftlich zu nutzen oder, wie die Urheberrechtler etwas drastisch formulieren, ein urheberrechtlich geschütztes Werk auszubeuten. Was kann ich mit einem urheberrechtlich geschützten Werk tun? Wie kann ich damit Geld verdienen, um es mal salopp auszudrücken? Das ist die Frage der Verwertungsrechte. Ich kann also mein urheberrechtlich geschütztes Werk nehmen und kann versuchen, das irgendjemandem anzubieten, ich sage es mal jetzt ein bisschen trivial, der mir Geld dafür gibt. Die Art und Weise, was es da für Verwertungen gibt, die sind auch wiederum im Urheberrechtsgesetz geregelt, in den Paragraphen 16 folgende. Ich will jetzt die Verwertungsrechte nicht alle im Einzelnen durchgehen. Die wichtigsten erscheinen mir aber zu sein das Vervielfältigungsrecht. Das heißt, ich habe ein Werk geschaffen und will es dann vervielfältigen, also auf gut Deutsch kopieren. Das ist der Paragraph 16. Dann gibt mir Paragraph 17 das Recht, mein Werk zu verbreiten. Wenn ich also Vervielfältigung hergestellt habe, kann ich dann über bestimmte Kanäle diese Vervielfältigung streuen, um mein Werk der Öffentlichkeit anzubieten. Also Vervielfältigung eines Manuskriptes würde der Verlag übernehmen und die Verbreitung geschehe dann über die Vertriebskanäle unter Einschaltung der Buchhändler. Dann ein wichtiges Verwertungsrecht für Werke der bildenden Künste ist das Ausstellungsrecht. Also ein Bild in eine Galerie zu hängen oder eine Statue irgendwo auf einem Platz aufzustellen. Paragraph 18. Relativ neu im Kanon der Verwertungsrechte im Urheberrechtsgesetz ist das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Entschuldigen Sie diesen etwas staubtrockenen Ausdruck, aber so steht es nun mal im Gesetz, Paragraph 19a. Dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung bedeutet letztlich oder hauptsächlich, dass man ein Werk in elektronischer Form auf einen Rechner lädt und die Inhalte dieses Werkes dann über diesen Rechner, über das Internet der interessierten Allgemeinheit anbietet. Also das, was Sie früher quasi über den Buchhandel und über die Verlage gemacht haben, machen Sie jetzt vielleicht über einen Service Provider, installieren dort Ihr Manuskript oder Ihre Datensammlung oder Ihren Film und dann kann die interessierte Öffentlichkeit übers Internet dieses Werk abrufen. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Was schon wieder älter ist, das ist Paragraph 20, das Senderecht, also wenn ein Werk, ein Hörspiel oder ein Film über Rundfunk und Fernsehen gesendet wird. Das ist praktisch das Recht, ein urheberrechtlich geschütztes Werk über die Massenmedien zu verbreiten. Das sind so die fünf wichtigsten Rechte: Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und Senderecht. Es gibt noch ein paar mehr, aber damit möchte ich Sie jetzt nicht langweilen. Wichtig ist, dass diese Rechte übertragbar sind, dass Sie diese Verwertungsrechte auf andere übertragen können, auf eine andere Person, auf eine andere Institution, auf eine Firma und für diese Übertragung dann vielleicht auch Geld bekommen. Und auf diese Art und Weise verwerten Sie Ihr urheberrechtlich geschütztes Werk oder, um es nochmal so drastisch zu formulieren, beuten es aus. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, die Verwertungsrechte zu übertragen. Einmal in der Form eines einfachen Verwertungsrechts. Das heißt, Sie räumen Ihrem Vertragspartner das Recht ein, Ihr Werk in einer ganz bestimmten Art und Weise zu verwerten. Meinetwegen Ihr Manuskript 10.000 Mal zu vervielfältigen und zu verbreiten, aber nicht mehr. Einem anderen Verlag räumen Sie vielleicht das Recht ein, Ihr Manuskript ins Englische zu übersetzen und dann 100.000 Mal weltweit zu verbreiten. Und einem dritten räumen Sie vielleicht das Recht ein, Ihr Werk in elektronischer Form übers Internet öffentlich zugänglich zu machen. Das sind alles kleine Verwertungsfitzelchen, die Sie selbst steuern können. Sie können aber auch einen anderen Weg gehen und können sagen, ach, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich suche mir einen Vertragspartner, dem räume ich ein ausschließliches Verwertungsrecht ein. Das heißt, das Recht, mit dem von mir geschaffenen Werk so zu verfahren, wie er will. Da will ich natürlich auch eine größere Vergütung dafür haben, als wenn ich nur ein einfaches Verwertungsrecht einräume. Ausschließlich bedeutet dieses Verwertungsrecht, weil ich dann selber als Schöpfer dieses Werkes von der weiteren Verwertung ausgeschlossen bin. Ja, und das Ganze geschieht natürlich üblicherweise nicht einfach so per Zuruf, sondern wenn Sie jemandem einfache oder ausschließliche Verwertungsrechte einräumen, schließen Sie normalerweise einen Vertrag. Jeder, der schon mal bei einem Verlag publiziert hat, der kennt diese Verträge. Alleine die Klausel über die Verwertungsrechte ist oft 2-3 Seiten lang und enthält ganz spezifische, ganz allgemeine, ganz exotische Verwertungsmöglichkeiten, wie meinetwegen die Aufführung des Manuskripts als tänzerisches Werk in einem Theater oder in chinesischer Sprache auf dem Mond oder irgend sowas in der Art. Ist jetzt etwas übertrieben, aber gerade die Verlage sind da oft sehr kreativ, was eben die Aufzählung dieser Verwertungsrechte angeht. Und all diese Verwertungsrechte gehen dann eben auf den Vertragspartner über.
Jetzt haben wir viel gelernt über einfache und ausschließliche Verwertungsrechte. Ich würde gerne nochmal auf das Recht zurückkommen, was Sie eben als erstes genannt haben, nämlich das Vervielfältigungsrecht. Auch hier können wir beim Beispiel des eigenen Songs bleiben. Wenn ich den jetzt zum Beispiel einer Plattenfirma verkaufe, darf die den ja vervielfältigen und eben auf CDs oder Schallplatten drucken. Und ganz allgemein gefragt, wer darf das denn unter welchen Voraussetzungen eigentlich vervielfältigen?
Ja, Sie haben es recht, das Vervielfältigungsrecht ist eigentlich das Recht, was am häufigsten in der Diskussion ist, was man, das werden wir später auch noch sehen, als Forscher besonders beachten muss, wenn man fremde Werke nutzen oder vervielfältigen will. Geregelt ist das Ganze im Paragraph 16 des Urheberrechtsgesetzes, da heißt es lapidar, das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleich viel, ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. Also dem Gesetz ist es zunächst einmal völlig egal, auf welche Art und Weise Sie eine Vervielfältigung herstellen. Ob Sie das jetzt analog machen oder digital, ist egal. Sie können auch vervielfältigen, beispielsweise ein Buch oder einen Zeitschriftenbeitrag, indem Sie ihn abschreiben. Auch das ist eine Vervielfältigung. Ja, also die Art und Weise, die Technik spielt keine Rolle. Dann, damit der Paragraph 16 relevant wird, spielt auch die Zahl der Vervielfältigungsstücke keine Rolle. Ob Sie jetzt nur eine Vervielfältigung herstellen oder 100.000, jedes Mal ist der Paragraph 16 des Urheberrechtsgesetzes tangiert. Und drittens spielt es auch keine Rolle, ob diese Vervielfältigung dauerhaft oder kurzzeitig vorgenommen wird. Es gibt eine kleine Ausnahme. Wenn Sie beispielsweise ein urheberrechtlich geschütztes Werk übers Internet anbieten, öffentlich zugänglich machen, dann finden im Prinzip, wenn Sie dieses Werk abrufen, auf allen Servern, die in Ihren Kommunikationsprozess eingeschaltet sind, Vervielfältigung statt. Es findet natürlich die endgültige Vervielfältigung auf Ihrem Rechner am Schluss statt, auf den Sie das Werk herunterladen, egal ob das jetzt ein Musikstück ist oder ein Textwerk. Unterwegs finden technisch bedingt kurzzeitige Vervielfältigungen auf allen möglichen zwischengeschalteten Servern statt. Die nimmt das Gesetz meistens jedenfalls nicht aus dem Vervielfältigungsbegriff heraus, aber dafür ist keine besondere Zustimmung des Rechteinhabers erforderlich. Aber für alle anderen Arten der Vervielfältigung, egal wie sie stattfinden, müssen Sie immer an den Paragraph 16 denken. Und dieser Paragraph 16 steht als Vervielfältigungsrecht demjenigen zu, der das Werk geschaffen hat. Also der Schöpfer, dem Schöpfer oder den Schöpfern, beziehungsweise demjenigen, auf den dieses Recht qua Vertrag oder auf andere Art und Weise übertragen worden ist. Und wenn Sie vervielfältigen wollen, das ist erstmal die Grundregel, dann müssen Sie den Inhaber des Vervielfältigungsrechts fragen, ob Sie das dürfen.
Also gibt es keine Fälle, in denen man auch ohne ausdrückliche Genehmigung des Werkschöpfers bzw. der Inhaberin des Vervielfältigungsrechts ein fremdes Werk vervielfältigen darf?
Doch, das gibt es. Es hat einen einfachen Grund. Der Gesetzgeber meint, dass ein Interessenausgleich zwischen den Verwertungsrechten des Schöpfers bzw. der Verwertungsrechtsinhaber auf der einen Seite und desjenigen, der dieses Werk nutzen will, geschaffen werden muss. Wenn Sie ein fremdes Werk nutzen, vervielfältigen hauptsächlich, kommt es Ihnen ja eigentlich auch gar nicht so sehr auf das sachliche Substrat an, dass Sie hinterher eine Kopie auf Ihrem Schreibtisch liegen haben oder auf Ihrem Rechner haben, sondern es geht Ihnen ja um die Inhalte, die in diesem fremden Werk drinstehen. Die wollen Sie auswerten, damit wollen Sie was anfangen, die brauchen Sie für Ihre Forschung beispielsweise. Das heißt, derjenige, der ein fremdes Werk nutzt und dafür eine Vervielfältigung herstellt, der hat ja eigentlich nicht so ein großes Interesse an diesem Vervielfältigungsstück, sondern an den Informationen, die an dieser Vervielfältigung, die in dieser Vervielfältigung enthalten sind. Und um auf diese Art und Weise den Free Flow of Information, wie man das so schön neudeutsch ausdrücken könnte, herzustellen, hat der Gesetzgeber für die Vervielfältigung eine gesetzliche Vorschrift geschaffen. Wir gucken uns später noch andere an, die eben das freie Herstellen von Vervielfältigungen erlaubt, ohne dass man den Rechteinhaber fragen muss. Und diese Vorschrift, die diesen Interessenausgleich zwischen Verwertungsrechtsinhaber und Nutzer der Information herstellen soll, ist der Paragraph 53 des Urheberrechtsgesetzes. Der 53 teilt sich grundsätzlich in zwei Varianten oder in zwei Komplexe. Das ist einmal der Paragraph 53 Absatz 1. Der erlaubt Ihnen, Vervielfältigung zum privaten Gebrauch herzustellen, ohne dass Sie jemand fragen müssen. Und der Paragraph 53 Absatz 2 erlaubt Vervielfältigung zum sogenannten sonstigen eigenen Gebrauch. Also auf der einen Seite der private Gebrauch, auf der anderen Seite der sonstige eigene Gebrauch. Was ist das? Ja, privater Gebrauch ist, wenn Sie die Vervielfältigung eben privat nutzen wollen, wenn Sie beispielsweise sich an dem Text, den Sie vervielfältigt haben, den Sie kopiert haben, erfreuen wollen oder wenn Sie sich bei einem Artikel aus einer mathematischen Fachzeitschrift besonders gut entspannen können im Urlaub, dann dürfen Sie diesen Artikel kopieren, dürfen den mit an den Strand von Mallorca nehmen und dürfen sich dabei in die Sonne legen und den genießen. Das wäre privater Gebrauch. Oder wenn Sie ja, meinetwegen aus einer Testzeitschrift einen Test kopieren über Küchenherde, weil Ihr Küchenherd gerade kaputt gegangen ist, dann diente die Kopie aus dieser Testzeitschrift auch Ihrem privaten Gebrauch. Also es darf nichts mit Beruf zu tun haben, es darf nichts mit Geld verdienen zu tun haben. Es darf auch nicht mit Ausbildung zu tun haben, denn Ausbildung ist ja letztlich auch auf eine spätere berufliche Tätigkeit und damit aufs Geldverdienen ausgerichtet. Das wäre ein sonstiger eigener Gebrauch im Sinne des Paragraph 53 Absatz 2. Wenn Sie jetzt als Forscher ein fremdes urheberrechtlich geschütztes Werk vervielfältigen wollen, dann müsste man wohl eher an den Paragraph 53 Absatz 2 denken, nämlich die freie Vervielfältigung zum sonstigen eigenen Gebrauch. Ich sage eigentlich, weil bis zum Jahr 2018 erlaubte der Paragraph 53 Absatz 2 Ziffer 1 die freie Vervielfältigung zum wissenschaftlichen Gebrauch. Dieser Gebrauch, dieser wissenschaftliche Gebrauch ist aber im Jahr 2018 gestrichen worden. Und jetzt nicht erschrecken, er tauchte an anderer Stelle wieder auf, in einer sehr ausführlichen Vorschrift, die wir uns nachher später noch genauer ansehen wollen. Also der wissenschaftliche Gebrauch ist jetzt nicht mehr im Paragraph 53 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz geregelt, sondern im Paragraph 60c, den wir, wie man so schön sagt, später noch kriegen. Zum sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 Absatz 2 darf man frei für vielfältigen für Archivzwecke, wenn Sie also Archivkopien von irgendwelchen urheberrechtlich geschützten Werken herstellen wollen, wenn Sie sich über Tagesfragen unterrichten wollen, also tagesaktuelle Nachrichten oder Berichterstattungen oder Features oder so etwas, das dürfen Sie vervielfältigen. Oder wenn Sie kleine Teile eines Werkes oder einzelne Beiträge vervielfältigen wollen, wobei kleine Teile oder einzelne Beiträge maximal 15-20% des zu vervielfältigenden Werkes ausmachen. Oder aber, wenn das Werk, was Sie vervielfältigen wollen, seit 2 Jahren vergriffen ist, dann dürfen Sie das zum sonstigen eigenen Gebrauch auch vervielfältigen. Es gibt noch eine Sonderregelung für das Vervielfältigen ganzer Bücher oder ganzer Zeitschriften im § 53 Absatz 4. Will ich nicht näher darauf eingehen, außer vielleicht auf den Umstand, der manchmal etwas belächelt wird, dass man nach § 53 Absatz 4 ein ganzes Buch auch durch Abschreiben vervielfältigen darf, ohne dass man vorher den Rechteinhaber gefragt haben muss. Diese Vervielfältigungserlaubnisse nach dem § 53 gelten nicht für die Datenbankwerke. Das wollen wir uns nachher noch mal genauer speziell anschauen. Aber wie gesagt, dieser § 53 versucht eben einen Ausgleich zwischen den Verwertungsrechten des rechtenden Inhabers und dem Informationsinteresse des vervielfältigenden Nutzers herzustellen und erlaubt in den genannten Fällen eine freie Vervielfältigung.
Da möchte ich jetzt zu meinem eigenen Verständnis nochmal einhaken, was diese Vervielfältigung für den privaten Gebrauch angeht. Wenn ich jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Werk, also vielleicht einen Artikel, besonders spannend finde, darf ich mir den für den privaten Gebrauch also ausdrucken oder kopieren und den mit an den Strand nehmen, wie Sie eben gesagt haben? Darf ich das denn auch meiner ganzen Familie ausdrucken und vielleicht noch mal im Freundeskreis? Oder wo sind da die Grenzen gesetzt?
Ja, da fragen Sie etwas, was so direkt nicht im Gesetz steht. Der § 53 Absatz 1, der regelt ja das Vervielfältigen zum privaten Gebrauch. Der sagt, zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch, wenn man dann noch so ein paar weitere Spielregeln beachtet. Dieser § 53 Absatz 1 sagt nicht, zulässig ist eine einzige Vervielfältigung, sondern es heißt hier, zulässig sind einzelne Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der Unterschied zwischen eine Vervielfältigung und einzelne Vervielfältigung? Das ist für den Urheberrechtler ganz einfach. Vor vielen, vielen Jahren hat der Bundesgerichtshof mal entschieden, dass einzelne Vervielfältigungsstücke maximal 7 Stück bedeutet. Weil das eine Primzahl ist oder eine heilige Zahl, fragen Sie mich nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber Sie dürfen für private Zwecke einzelne bis zu 7 Vervielfältigungen eines fremden Werkes herstellen. Denken Sie an so ein klassisches Beispiel, Sie wollen Weihnachten im Kreise Ihrer Familie ein Krippenspiel aufführen. Sie sind gerade 7 Personen, Vater, Mutter, 3 Kinder, Oma und Opa. Dann dürfen Sie 7-mal den Text des Krippenspiels kopieren, an die 7 Beteiligten verteilen und die führen dann mit verteilten Rollen das Krippenspiel auf. Das wäre nach § 53 Absatz 1 erlaubt.
Sehr schön, das können wir uns doch gut merken. 7-mal darf man also für den privaten Gebrauch vervielfältigen. Und Sie hatten eben, vielleicht schlagen wir da schon etwas die Brücke zur nächsten Folge. Sie hatten nämlich eben schon Datenbankwerke genannt und es gibt ja auch diesen Begriff der Datensammlung. Gibt es dafür eigentlich Sonderregelungen bezogen jetzt auf die Vervielfältigung, die man noch erwähnen müsste?
Ja, um die Frage vielleicht nicht so ausufernd zu beantworten. Wir müssten uns ja dann vielleicht zunächst einmal, das wollen wir dann auch im nächsten Teil tun, mit der Unterscheidung zwischen Datenbanken und Datenbankwerken beschäftigen. Es ist in der Tat so, dass das Urheberrechtsgesetz für Datensammlungen spezielle Regelungen enthält, wann die frei vervielfältigt werden dürfen. Der 53, den wir gerade behandelt haben, ist dafür nicht einschlägig. Das ist ausdrücklich im § 53 Absatz 5 so geregelt. Es gibt für Datenbankwerke eine spezielle Nutzungsvorschrift im § 55a. Vielleicht sollte ich den gerade noch zu Gehör bringen. Da heißt es: Benutzung eines Datenbankwerkes. Zulässig ist die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung eines Datenbankwerkes durch den Eigentümer eines mit Zustimmung des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks des Datenbankwerkes, den in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem ein Datenbankwerk aufgrund eines mit dem Urheber oder eines mit dessen Zustimmung mit einem dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, wenn und so weit. Also mit anderen Worten, wenn Sie ein Datenbankwerk auf einem Vervielfältigungsstück bekommen, meinetwegen auf einer DVD, und das nach dem Vertrag, der dieser zur Verfügungstellung des Vervielfältigungsstückes zugrunde liegt, für Ihre Zwecke, für wissenschaftliche Zwecke nutzen dürfen, meinetwegen aber auch für wirtschaftliche Zwecke, dann ist das nach § 55a Urheberrechtsgesetz erlaubt. Mit anderen Worten, dieser § 55a verweist gewissermaßen auf den Datenbanknutzungsvertrag, der zwischen dem Rechteinhaber und dem Nutzer dieser Datensammlung geschlossen wird. Was in diesem Nutzungsvertrag als erlaubt bezeichnet wird, das darf man natürlich hinterher mit dieser Datensammlung auch machen. Das ist übrigens ähnlich wie mit Computerprogrammen auch. Die Computerprogramme erwerben Sie ja in der Regel nicht auf der Grundlage des Urheberrechtsgesetzes, sondern eines fein ausziselierten Lizenzvertrags. Und in diesem Lizenzvertrag steht dann genau drin, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Und bei Datenbankwerken ist das in der Regel genauso. Dann gibt es noch für die Datenbanken, die also intellektuell nicht ganz so hoch angesiedelt sind wie Datenbankwerke, eine Sonderregelung im § 87c Absatz 1 Urheberrechtsgesetz. Dort sind drei Fälle erlaubt, eine fremde Datensammlung zu nutzen, einmal für den privaten Gebrauch, einmal für die wissenschaftliche Forschung und zum anderen für die Veranschaulichung des Unterrichts und für die Lehre. Wenn Sie also eine Datenbank für diese drei Zwecke nutzen, dann dürfen Sie nicht wesentliche Teile dieser Datensammlung eben für diese drei Zwecke nutzen, ohne dass Sie vorher jemand gefragt haben. Ich hoffe, dass das Ihre Frage hinreichend beantwortet hat.
Ja, können Sie noch ganz schnell für die Hörerinnen und Hörer einmal ein Beispiel geben, was der Unterschied zwischen einem Datenbankwerk und einer, wie haben Sie gesagt, einer einfachen Datenbank ist?
Ja, das will ich gerne tun. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, denn in der Tat unterscheidet das Urheberrechtsgesetz zwischen dem Datenbankwerk. Das ist geschützt nach § 4 Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes und der sogenannten Datenbank. Die ist geschützt nach § 87a des Urheberrechtsgesetzes. Das Datenbankwerk ist eine persönliche geistige Schöpfung, wie alle anderen Werke auch. Da muss also eine oder müssen mehrere Personen eine Datensammlung zusammengetragen haben, und diese Datensammlungen zeichnet sich eben auch durch eine besondere geistige Leistung. Die geistige Leistung mag in der Auswahl der einzelnen Elemente bestehen, die in diese Datensammlung aufgenommen werden. Sie mag in der Anordnung der Datenbank bestehen. Sie mag darin bestehen, auf welche Art und Weise diese Datenbank, diese Datensammlung genutzt werden kann. Ein Datenbankwerk ist ein ganz normales, sage ich mal in Anführungszeichen, urheberrechtlich geschütztes Werk, wie jedes andere Werk auch, genießt den 70-jährigen Schutz und hat eben auch die anderen rechtlichen Komponenten, wie wir sie von einem Werk kennen, meinetwegen das Urheberpersönlichkeitsrecht und die entsprechenden Verwertungsrechte.
Nach der Definition könnte man ja auch quantitative Forschungsdaten zum Beispiel darunter zählen.
So ist es, genau. Kommen wir zur Datenbank. Die Datenbank zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch eine Sammlung von Informationen, Werken, Daten oder allgemein gesprochen Elementen enthält. Bei der Zusammenstellung dieser Datensammlung spielt aber die geistige Leistung keine Rolle, sondern es kommt mehr auf den Einsatz wirtschaftlicher Investitionen an, dass also diese Datensammlung vorausgesetzt hat, dass man sozusagen Blut, Schwitze und Tränen und auch ein entsprechendes Kapital in diese Datensammlung hineingesteckt hat. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel machen. Wenn Sie sich einen Wettersatelliten vorstellen, der permanent Wetterdaten zur Erde funkt, dann werden diese Wetterdaten in eine Datensammlung aufgenommen, ohne dass sie jetzt besonders ausgewählt oder aufbereitet werden. Und wer möchte, kann sich dann aus dieser Datensammlung bedienen und kann aus dieser Datensammlung dann weitergehende Produkte wie etwa Wetterkarten erstellen. Die Wetterkarte selber, das ist überhaupt keine Frage, ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Diese unstrukturierte Datensammlung, so wie sie von dem Wettersatellit zur Verfügung gestellt worden ist, ist aber kein Datenbankwerk, weil es an der geistigen Leistung fehlt, sondern ist eine Datenbank, weil eben alles ohne den Einsatz von intellektuellem Aufwand in diese Datenbank hineingewandert ist. Das mag vielleicht den Unterschied zwischen Datenbankwerk und Datenbank erläutern. Ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich mal diese beiden Komponenten vorstellt, das Datenbankwerk lebt von der persönlichen geistigen Leistung, die in der Datensammlung drin steckt. Die Datenbank lebt mehr von der wirtschaftlichen Investition.
Ja, ich glaube, das war doch sehr anschaulich. Und an der Stelle würde ich jetzt erst einmal für heute aufhören. Also vielen Dank erstmal bis hierhin, Professor Göbel. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir dann Dinge, die wir heute nicht mehr klären konnten, en Detail, genauer darauf eingehen werden. Also zum Beispiel auf spezielle Fragen des Urheberrechts nochmal bezogen auf die Forschung. Ja, die werden wir uns nächstes Mal anschauen und heute ist erstmal Schluss.
Auch ich freue mich auf den zweiten Teil unseres Podcasts.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.